Radioaktiv. Nachgefragt.
Batman, Comicheld und der wohl bekannteste Fledermausmann. Um ihn geht's heute nicht wirklich, aber gleichwohl um die Tiere, denen der Superheld seinen Namen verdankt. Fledermäuse. Heute zu Gast in der Sendung Nachgefragt ist Rainer Marzek. Er kennt sich bestens mit Fledermäusen aus. Rainer Marzek ist Fledermaus-Regionalbetreuer vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz für den Landkreis Hameln-Pyrmont. Über seine Aufgaben als Fledermausexperte und natürlich vor allem über das Leben von und mit den Fledermäusen hier in der Region wird er uns gleich mehr erzählen. Ich bin Eva Strohdeicher, bleiben Sie dran.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Radioaktiv mit der Sendung Nachgefragt am Sonntagmittag. Batman, Comicheld und der wohl bekannteste Fledermausmann. Um ihn geht's heute nicht wirklich, aber gleichwohl um die Tiere, denen der Superheld seinen Namen verdankt. Fledermäuse. Heute zu Gast in der Sendung Nachgefragt, ist keine Fledermaus, aber Rainer Marzek. Er kennt sich bestens mit Fledermäusen aus. Rainer Marzek ist Fledermaus-Regionalbetreuer vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz für den Landkreis Hameln-Pyrmont. Welche Fledermausarten gibt es denn eigentlich hier bei uns im Weserbergland?
Also es gibt eine ganze Reihe. In Deutschland gibt es 25 Arten und bei uns 16. Wenn ich die jetzt alle aufzähle, das ist ein bisschen viel, aber so beispielsweise der große Abendsegler, das große Mausohr, die Zwergfledermaus, die fast jeder schon mal gesehen hat. Die Zweifarbfledermaus ist eine Besonderheit bei uns im Landkreis und die Bechsteinfledermaus. Also eine ganze Reihe. Zwei Arten, die früher hier nachgewiesen waren, sind ausgestorben oder verschollen. Verschollen ist die Mopsfledermaus, die seit 1996 nicht mehr nachgewiesen wurde. Und ausgestorben ist die kleine Hufeisennase, die früher zu den häufigsten Fledermausarten zählte bei uns hier im Landkreis. Die ist aber ausgestorben, seit den 70er Jahren.
Fledermäuse, da weiß ich eigentlich gar nicht so viel drüber. Ich weiß, dass die dämmerungs- oder nachtaktiv sind, aber jetzt Sie als Fachmann skizzieren uns doch mal, wo lebt so eine Fledermaus, was macht die ganze Zeit, wo findet die ihre Nahrung? Also stellen Sie uns die doch mal steckbriefartig so ein bisschen vor.
Also Fledermäuse zählen zu den Säugetieren, das ist für manche vielleicht auch nicht ganz klar, sind also Säugetiere wie Hamster oder Maus oder Iltis. Sie bringen lebende Junge zur Welt, wie alle Säugetiere. Jedes Fledermausweibchen pro Jahr, aber immer nur eins, maximal zwei. Dafür können sie sehr lange leben. Sie haben also eine Lebenserwartung von über 20 Jahren, was für so ein kleines Säugetier sehr, sehr lange ist. Fledermäuse sind nachtaktiv, das heißt, sie verschlafen den Tag über und sind ab der Dämmerung sind sie unterwegs, um ihre Nahrung, bei uns hier sind das ausschließlich Insekten, zu fangen. Sie orientieren sich mit Ultraschall, auch das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Für uns unhörbare Laute, die die Fledermäuse ausstoßen, um sich damit zu orientieren und auch um ihre Nahrung zu fangen. Sie halten einen echten Winterschlaf, wie man das zum Beispiel auch von Igel kennt oder von anderen Säugetieren, wie zum Beispiel der Siebenschläfer. Die Fledermäuse überwintern in frostgeschützten, in der Regel unterirdischen Quartieren. Das sind bei uns hier im Landkreis meistens Höhlen oder alte aufgelassene Bergwerke. Aber auch Eiskeller und irgendwelche Stollen. Zum Beispiel in Hameln der Eisenbahntunnel, der Glühtunnel ist ein besonderes Winterquartier. Dort schlafen die Tiere von, ein bisschen witterungsabhängig ist das Ganze, von etwa November bis März, April. Dann wachen sie wieder auf und gehen wieder in ihre sogenannten Sommerquartiere. Das sind dann kleinere Quartiere, wo die Tiere entweder allein oder in kleinen Gruppen leben. Die Weibchen rotten sich Juni, Juli zu sogenannten Wochenstuben zusammen. Das sind größere Gesellschaften, in denen die Weibchen zusammen ihre Jungen zur Welt bringen. Da gibt es hier im Landkreis Hameln-Pyrmont etliche. Und dann, nachdem die Jungen flügge geworden sind, verteilen sich die Tiere wieder auf ihre Sommerquartiere, um dann im Herbst wieder die Winterquartiere aufzusuchen.
Wie stark gefährdet sind denn Fledermäuse? Sie haben es angesprochen, von 25 Arten, also eine gilt als verschollen, als nicht mehr nachgewiesen und eine gilt definitiv als ja ausgestorben. Wie steht's da um die anderen Fledermausarten?
Also Fledermäuse in Deutschland sind seit 1936 unter Naturschutz. Das hat den Tieren aber nicht so ganz viel gebracht. Sie stehen trotzdem ausnahmslos auf der sogenannten roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Es gibt einige wenige Arten, die sich auch im Moment noch ganz gut durchsetzen können. Das sind so die Opportunisten, wie zum Beispiel die Zwergfledermaus, die sich auch dem Menschen angeschlossen hat. Aber viele Arten, auch hier bei uns im Landkreis, sind tatsächlich vom Aussterben bedroht. Durch viele, viele verschiedene Gründe. Zum Beispiel der Insektenschwund ist ja heutzutage in aller Munde. Aber auch Quartierverluste, da haben Fledermäuse schwer darunter zu leiden.
Wie hat sich denn die Fledermauspopulation hier bei uns im Weserbergland in den letzten 10 Jahren entwickelt?
Ich beobachte die Fledermäuse seit über 40 Jahren. Und in diesen 40 Jahren hat sich eigentlich ein Negativtrend durchgesetzt. Einige Arten, wie die eben schon angesprochene Zwergfledermaus, ist immer noch reichlich anzutreffen. Es gibt auch ein paar andere Arten, wie zum Beispiel das große Mausohr, was hier im Weserbergland, im Raum Niedersachsen, einen Verbreitungsschwerpunkt hat. Aber andere Arten, wie zum Beispiel die früher eigentlich zu den Allerweltsarten gehörende Wasserfledermaus, ist tatsächlich auf dem absterbenden Ast. Auch die Breitflügelfledermaus war früher eine häufige Fledermausart hier. Die sieht man nicht mehr so häufig. Es wird also insgesamt weniger. Bei einigen anderen Arten haben wir so einen leichten Aufwärtstrend zu verzeichnen. Das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Art, die Tiere aufzuspüren, etwas feiner geworden ist.
Jetzt mal eine Frage, wie können Sie die denn unterscheiden? Also so eine Fledermaus, die kommen ja nicht artig vorbei und lassen sich dann einmal im Jahr zählen, wie viele es denn davon gibt. Können Sie die im Flug tatsächlich unterscheiden oder bedarf es da anderer Methoden?
Es ist durchaus schwierig, Fledermäuse zu unterscheiden. Es gibt zwar nicht so viele Arten, aber sie sind dadurch, dass sie nachtaktiv sind, natürlich auch nicht so ohne weiteres sichtbar. Wir haben aber Geräte, sogenannte Ultraschalldetektoren, mit denen wir die Rufe der Fledermäuse aufnehmen können und dann mit Hilfe bestimmter Software die Fledermausrufe auch identifizieren können. Das funktioniert bei einigen Arten recht gut. Einige andere Arten sind auch anhand ihrer Rufe nicht so ohne weiteres zu unterscheiden. Wenn man eine Fledermaus in der Hand hat, ist es natürlich relativ einfach für den Fachmann, die Tiere auseinanderzuhalten. Das kommt bei uns in der Regel dann vor, wenn wir zum Beispiel Dachböden kontrollieren oder wenn wir Fledermaus-Ansiedlungskästen überprüfen. Wir prüfen ungefähr 300 von diesen Kästen im Landkreis.
Sie haben das eben auch schon angesprochen, was den Fledermäusen so zu schaffen macht. Also einmal ja der Nahrungsmangel oder teilweise auch ja, dass sie keinen Ort finden, ja, wo sie zum Beispiel überwintern können. Wie sieht das denn aus, Thema Windenergie, also Windräder? Wie machen die denn den Fledermäusen zu schaffen oder ist das eine unbedenkliche Geschichte?
Nein, das ist keineswegs unbedenklich. Also der Ausbau der Windenergieanlagen hat zum Beispiel dazu geführt, dass eine Art europaweit, also auf ganz niedriges Niveau abgesunken ist, das ist der große Abendsegler. Also einige Arten, die den hohen Luftraum befliegen oder auch wandernde Arten, es gibt ja europaweit wandernde Fledermausarten, wie zum Beispiel der große Abendsegler, der kleine Abendsegler, Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus und Zweifarbfledermaus, die sind durch Windenergieanlagen stark gefährdet. Denn es gibt heute Möglichkeiten, durch sogenannte Abschaltalgorithmen Fledermäuse vor diesem Tod an Windenergieanlagen zu schützen. Aber es laufen noch sehr, sehr, sehr viele Windenergieanlagen ohne diesen Abschaltalgorithmus. Das heißt, da werden Fledermäuse tatsächlich immer noch vom Himmel geholt. Und wir schätzen, dass es insgesamt bundesweit etwa 250.000 bis 300.000 Tiere pro Jahr sind.
Welche Tiere können denn Fledermäusen gefährlich werden?
Och, das ist nicht ganz so viel. Da die Tiere ja sehr versteckt leben und auch nachtaktiv im nächtlichen Luftraum unterwegs sind, haben sie kaum natürliche Feinde. Aber im Quartier zum Beispiel kann ein Marder mal gefährlich werden oder auch Eulen. Manche Eulen haben sich darauf spezialisiert, wenn die erstmal so ein Fledermausquartier von 200 Tieren gefunden haben, auf irgendeinem Dachboden, eine Schleiereule zum Beispiel, dann können die das schon ganz schön dezimieren. Das sind aber nicht die eigentlich gefährlichen Gründe für das Abnehmen der Tiere.
Welche Aufgabe haben denn Fledermäuse im Ökosystem? Also wo stehen die denn da? Was ist sozusagen deren Aufgabe?
Bei uns in Europa ernähren sich die Tiere ausschließlich von Insekten. Sie spielen eine wichtige Rolle dem Fang von Insekten während der Nacht. Da gibt es kaum andere Tiere, also die Nachtschwalbe noch, das ist ein Vogel. Aber ansonsten gibt es kaum Tiere, die nachts Insekten fangen.
Die Sendung Nachgefragt bei Radioaktiv. Ich bin Eva Strohdeicher. Heute geht's hier in der Sendung ein bisschen flatterhaft zu. Im wahrsten Sinne des Wortes, es geht um Fledermäuse und die gibt's auch bei uns im Landkreis. Experte in Sachen Fledermäuse ist Rainer Marzek. Er ist Fledermaus-Regionalbetreuer vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz für den Landkreis Hameln-Pyrmont. Sie haben es eben schon angesprochen, 300 Nistkästen für Fledermäuse gibt es hier bei uns im Landkreis. Beschreiben Sie uns doch mal, wie sieht so ein Nistkasten aus?
Also wir sprechen nicht von Nistkästen, weil die Fledermäuse ja nicht nisten, sondern von Ansiedlungskästen. Fledermäuse bauen ja kein Nest wie ein Vogel, sondern leben in diesem Kasten nur in kleinen Gruppen. Der sieht aber tatsächlich fast genauso aus wie ein Vogelnistkasten, den ja jeder kennt. Nur hat er anstelle des runden Loches auf der Vorderseite einen Einflugschlitz, der unten ist. Und die Fledermäuse erreichen den Kasten also über diesen Einflugschlitz und leben dann tagsüber in diesem Kasten und schlafen da. Den kann jeder in seinem Garten auch aufhängen. Die gibt es auch im Gartenfachhandel zu kaufen. Die sind meist aus Holzbeton, lassen sich aber auch selbst bauen. Es gibt zum Beispiel beim NABU Bauanleitungen für solche Kästen. Die sind relativ wirksam. Wir haben die so vor 40 Jahren mal angebracht, um den Fledermäusen im Wald zusätzliche Ansiedlungsmöglichkeiten zu schaffen. Inzwischen betrachten wir diese Kästen aber eher als Nachweismethode. Wir können also anhand dieser Kästen sagen, in diesem Waldstück gibt es die und die Fledermausarten, denn es ist ja relativ einfach, mit einer Leiter an so einem Baum hochzuklettern und in den Kasten zu gucken. Zumindest einfacher als irgendwo in 15 Meter Höhe in ein Spechtloch zu gucken, wo die Fledermäuse normalerweise leben.
Wie hoch muss ich denn so einen Nistkasten anbringen, dass der überhaupt für so eine Fledermaus attraktiv ist?
Das ist völlig wurscht. Also wir haben also Kästen, wir hängen die meistens in 4 bis 4,5 Meter Höhe auf. Das hat aber allein den Grund, damit da nicht jeder rankommt. Man könnte den auch in 1 Meter Höhe aufhängen, da gehen die Fledermäuse auch rein. Fledermäuse nutzen manchmal sogar Baumhöhlen im Wurzelanlaufbereich der Bäume. Also das ist denen ganz egal. Oder auch ganz oben in den Bäumen. Auch die Richtung ist auch egal. Bei den Vogelkästen sagt man ja immer, Südosten ist ideal. Aber bei Fledermäusen ist das vollkommen wurscht, in welche Richtung das Anflugloch hängt. Wichtig ist nur, wenn man die Möglichkeit hat, im Garten solche Kästen aufzuhängen, dass man, wenn die Möglichkeit besteht, mehrere Kästen aufhängt. Also einen in der vollen Sonne, weil die Tiere im Frühjahr und im Herbst gerne in Kästen leben, die voll besonnt sind, damit sie ein bisschen molliger haben. Und einen oder zwei vielleicht auch im Schattenbereich. Im Hochsommer blieben die Tiere es lieber ein bisschen kühler. Und so haben sie die Möglichkeit zu wechseln.
Okay, also Etagenwohnung oder Penthouse ist alles in Ordnung. Hauptsache warm und oder kühl, je nach Wetterlage. Mhm. Okay, was braucht es denn sonst noch für so eine Fledermaus, dass die sich richtig wohlfühlt? Im Garten zum Beispiel.
Wichtig ist, dass man für ausreichend Insekten sorgt. Und das ist das Thema Naturgarten, also nicht der super gepflegte Scherrasen und die Sommerblumenrabatte, sondern ruhig mal auch eine Ecke verunkrauten lassen, soweit das möglich ist, Reisighaufen schaffen, Pflanzen anpflanzen, die für Insekten, für nachtaktive Insekten interessant sind. Also zum Beispiel Nachtkerze ist so eine Art, die also in der Nacht blüht und auch Insekten anlockt und damit auch Futter für die Fledermäuse darstellt.
Jetzt wäre ja so Fledermaus-Ansiedlungskästen zu bauen doch mal eine tolle Sache für so einen Kindergarten oder für eine Grundschule zum Beispiel. Wie steht's denn um die Fledermaus-Lobby im Weserbergland? Gibt's da irgendwie Unterstützer oder müssen Sie da immer fleißig überhaupt nach Unterstützung suchen für die Fledermäuse?
Als ich mal angefangen habe vor über 40 Jahren, da war die Fledermaus noch relativ negativ besetzt. Also da gruselte man sich vor Fledermäusen. Es kursierte immer noch das Gerücht, dass sich Fledermäuse in den Haaren verfangen und so weiter. Das hat sich Gott sei Dank deutlich verbessert. Wir haben sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht in diesen vielen Jahren. Wir haben viele Exkursionen, vor allen Dingen auch mit Kindern gemacht. Und heute ist die Fledermaus also durchaus positiv besetzt. Das heißt, sie wird also nicht mehr als Schädling so anerkannt und Fledermäuse sind interessant mittlerweile. Es gibt eine kleine Arbeitsgruppe im NABU in Hameln, die sich mit Fledermäusen beschäftigt. Und niedersachsenweit bin ich einer der Fledermausbetreuer für den Landkreis Hameln-Pyrmont. Das gibt es in Niedersachsen mittlerweile für nahezu jeden Landkreis, manchmal sogar mehrere. Also wir versuchen schon, den Fledermäusen in dieser Beziehung zu helfen.
Ein Problem ist, glaube ich, auch immer noch diese negative Besetzung. Fledermäuse saugen Blut, sind sozusagen die kleinen Vampire. Was ist denn da dran?
Da ist schon ein bisschen was dran. Es gibt also drei Arten von Fledermäusen, die tatsächlich Blut trinken, nicht saugen, sondern trinken, auflecken. Die leben aber nicht bei uns. Die leben in Süd- und Mittelamerika. Das sind die Vampirfledermäuse, die kennt jedes Kind. Das ist auch immer ein Thema bei Exkursionen und Vorträgen. Gibt es denn hier auch blutsaugende Fledermäuse? Nein, die gibt es bei uns nicht. Alle mitteleuropäischen Fledermausarten ernähren sich ausschließlich von Insekten.
Jetzt habe ich auch schon die ein oder andere Fledermaus abends in der Dämmerung so in der Luft gesehen oder so. Aber was ist denn, wenn ich zum Beispiel, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber auf eine verletzte Fledermaus irgendwo finde? Was weiß ich, hat sich den Flügel gebrochen oder was so einer Fledermaus eben so passiert? Was sollte ich da machen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also die erste richtige Entscheidung ist, die Fledermaus zunächst mal in Sicherheit zu bringen. Möglichst mit einem Handschuh. Wegen der übertragbaren Krankheiten immer mit einem Handschuh anfassen und in eine Schachtel und in eine kühle, dunkle Ecke, am besten im Keller stellen. Zweiter Schritt ist, den Fledermausbeauftragten anzurufen, das bin ich, oder die Naturschutzbehörde anzurufen in Hameln oder im Landkreis Hameln. Die wenden sich dann auch an mich und ich kümmere mich dann um alles Weitere. Das ist also eine Hauptaufgabe übrigens von mir, ehrenamtlich, also im Landkreis unterwegs zu sein und Leuten, die Fledermäuse gefunden haben oder auch ein Problem mit Fledermäusen haben, zu helfen.
Wie häufig kommt das denn vor, dass Sie da zum Einsatz kommen?
Also in den Sommermonaten, in der Hochzeit, sagen wir mal Mai, Juni, Juli, nahezu täglich.
In der Rote Steinhöhle im Id bei Holzen, die ist zum Beispiel den Winter über gesperrt. Ich glaube, 30. September ist der letzte Tag, wo man sich das da angucken kann, weil da die Fledermäuse überwintern. Sie haben den Eisenbahntunnel in Hameln angesprochen. Wo überwintern hier denn noch Fledermäuse?
Es gibt ja eine ganze Reihe von Höhlen. Neben der Roten Steinhöhle gibt es ja auch im Sündel einige Höhlen. Im Kleinen Deister gibt es einige Höhlen. Und vor allen Dingen auch im Osterwald und im Sündel gibt es alte Bergwerke, alte Stollen, die schon lange, lange nicht mehr in Betrieb sind. Und das sind eigentlich die interessantesten und wichtigsten Fledermaus-Winterquartiere. Da erscheinen die Tiere so im Oktober und bleiben bis März etwa. Die müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, diese Quartiere. Die müssen also frostfrei sein. Sie müssen eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen und vor allen Dingen müssen sie ungestört sein. Deshalb ist zum Beispiel auch die Rote Steinhöhle in den Wintermonaten gesperrt.
Also auch auf Strohböden sind doch Fledermäuse teilweise auch mal anzutreffen. Wo gibt es denn unter Umständen auch Konflikte mit Menschen oder gibt es da Situationen, wo Fledermäuse den Menschen gefährlich werden können, sei es vielleicht auch nur als Keimüberträger oder ähnliches?
Also die angesprochenen Strohböden, da meinen Sie sicherlich so landwirtschaftliche Gebäude. Da sind durchaus Fledermäuse, aber man muss sich freimachen von der Vorstellung, dass Fledermäuse immer nur auf großen Dachböden oder auf alten Dachböden zu finden sind. Man stellt sich immer so das Schloss vor oder das Rittergut und da sind dann die vielen Fledermäuse. Nein, sie sind auch an ganz profanen Gebäuden zu finden, wie zum Beispiel häufig sind das Flachdachgebäude, die diese sogenannte Attika haben. Das sind meistens diese Blechverkleidungen, die im Dachbereich sind und hinter diesen Attikas sind häufig Fledermäuse zu finden. Aber zu einer besonderen Gefahr führt das alles nicht. nicht. Fledermäuse übertragen zunächst mal keine Krankheiten, wenn man sie nicht direkt händelt, also anfasst. Sie können schon die Tollwut übertragen. Einige wenige Arten bei uns hier. Wir zum Beispiel, also die Fledermausbetreuer, sind alle gegen Tollwut geimpft. Aber das kommt natürlich derartig selten vor. Also mir ist, glaube ich, in Europa ein Todesfall in den letzten Jahrzehnten bekannt von einem Menschen, der von einer tollwütigen Fledermaus gebissen wurde. Wenn man mal überlegt, wann kommt man denn tatsächlich ganz nahe mit Fledermäusen in Kontakt? Das ist eigentlich gar nicht der Fall. Es sei denn, man hat eine große Kolonie auf dem Dachboden und da helfen wir dann auch weiter. Wir räumen zum Beispiel auch bei großen Kolonien auch den Dachboden im Winter auf, wenn die Tiere weg sind. Dann beseitigen wir die Hinterlassenschaften. Das sind manchmal schon einige Müllbeutel voll Kot, die anfallen können. Wir haben eine große Wochenstube hier im Landkreis Hameln des großen Mausohrs, sind über 500 Tiere. Im Sommer da und die kötteln natürlich schon eine ganze Menge zusammen.
Ihr Sender im Weserbergland, das ist Radioaktiv mit dem Talk am Sonntag, der Sendung Nachgefragt. Mein Gast ist heute Rainer Marzek. Er ist Fledermaus-Regionalbetreuer vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz für den Landkreis Hameln-Pyrmont. Sie haben mir eben erzählt, dass Sie, wenn sich so Fledermäuse beispielsweise auf einem Dachboden eingerichtet haben, quasi wenn die Fledermäuse ausgeflogen sind, Roomservice spielen und die Hinterlassenschaften der Fledermäuse wegräumen. Was sind denn das für Berge, wenn wir da von einer Kolonie von 500 Tieren sprechen?
Ja, das sind dann schon mal so ein paar Müllsäcke voll, ja.
Woran merke ich denn, dass sich vielleicht eine Fledermaus bei mir, was weiß ich, hinter der, Sie haben es bei den Flachdächern angesprochen, hinter der Verkleidung eingenistet hat? Was sind denn da sichere Anzeichen?
Es gibt so ein paar ganz sichere Hinweise auf Fledermausbesatz. Häufig sind es ja die Zwergfledermäuse. Das ist eigentlich die häufigste Art bei uns und die siedelt sich auch gerne an solchen Flachdächern an, aber auch an anderen Gebäuden. Man muss mal gucken, so meistens findet man zunächst mal so kleine Kotkrümelchen auf der Fensterbank. Das ist eigentlich immer so das Erste, was Leute mir erzählen. Ich habe Fledermäuse hier wahrscheinlich, ich habe lauter Kotkrümelchen auf der Fensterbank, das sagen die Leute immer. Das sieht aus wie Mäusekot, lässt sich aber sehr leicht von Mäusekot unterscheiden. Mäusekot ist immer so ein bisschen schmierig oder ganz hart und Fledermauskot ist immer trocken. Glitzert ein bisschen in der Sonne, das sind die hinterlassenen Chitinteilchen der verdauten Insekten und lässt sich ganz leicht zerbröseln, also ist total trocken. Und diese Kotkrümelchen oder auch Urinspuren an Fensterscheiben oder auch so mit Einbruch der Dämmerung hört man häufig so ein zwitscherndes Geräusch. Das hören manche Leute auch und wissen das zunächst mal nicht einzusortieren, denken zunächst an Mäuse. Aber das sind häufig Fledermäuse. Und dann muss man einfach mal die Dämmerung abwarten und dann sieht man die Tiere auch. Oder man ruft bei mir an, was dann ganz häufig der Fall ist, und ich fahre raus, finde dann die Fledermäuse mit Hilfe des Ultraschalldetektors.
Jetzt haben Sie erzählt, Sie sind seit 40 Jahren im Fledermaus-Thema drin, seit über 40 Jahren. Wie ist denn Ihre Faszination für die Fledermäuse entstanden?
Ja, ich komme eigentlich aus der Höhlenforschung. Ich bin auch heute noch Höhlenforscher hier in der Höhlengruppe Nord, die hier im Weserbergland tätig ist. Und wenn man in Höhlen unterwegs ist, kommt man zwangsläufig mit Fledermäusen in Kontakt. Und ich fand die Fledermäuse von Anfang an immer sehr interessant und habe mich dann halt auch außerhalb von Höhlen dafür interessiert. Und so ist es zu dieser Fledermaus-Arbeitsgruppe gekommen im NABU und auch zu der Fledermaus-Regionalbetreuung. Vom Niedersächsischen Landesamt für Wasser, Wirtschaft, Natur und Küstenschutz. Das ist ein sperriger Begriff. Das ist also die obere Naturschutzbehörde in Niedersachsen und die hat für jeden Landkreis, nahezu für jeden Landkreis, einen Fledermausbetreuer.
Wenn jetzt jemand sagt, ich würde mich gerne für das Thema Fledermäuse stark machen, ich möchte mit meiner Schulklasse irgendwie Ansiedlungskästen basteln oder ähnliches oder was auch immer, gibt es da Möglichkeiten?
Ja, wir bieten das auch an. Also wir machen auch ganz oft was mit Schulklassen. Jetzt in der nächsten Zeit, gleich wieder im nächsten oder übernächsten Monat, bin ich mit einer Schulklasse unterwegs, um Fledermäuse aufzuspüren. Und wir gucken uns Fledermauskästen an. Die haben auch Fledermauskästen gebastelt und die hängen wir dann auch gemeinsam auf. Das muss natürlich immer in Absprache mit den Waldbesitzern passieren, wenn das denn im Wald sein soll. Aber dafür stehen wir gerne zur Verfügung, machen wir. Es gibt noch eine weitere Aktion unserer Arbeitsgruppe. Einer meiner Kollegen, der macht regelmäßig in der Jugendherberge Exkursionen mit Interessierten, die kann man auch buchen. Das wird auch rege in Anspruch genommen.
Sagt Rainer Marzek, er ist Fledermaus-Regionalbetreuer vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz für den Landkreis Hameln-Pyrmont. Und er war heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Die ganze Sendung zum Nachhören finden Sie im Internet, auch in unserer Mediathek unter radio-aktiv.de. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.